So, ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Bittere Pillen für Laodicea. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir über das Thema nachdenken können. Manchmal habe ich den Eindruck, dass diejenigen, die nicht da sind, die Botschaft viel nötiger hätten als die, die da sind, oder? Aber ich kann nur zu denen reden, die da sind. Deswegen denke ich, wenn wir darüber sprechen, denkt jetzt nicht, schade, dass Bruder X und Schwester Y nicht da ist, die hätten es eigentlich auch nötig, das zu hören. Sondern wenn wir darüber nachdenken, fragt euch vielmehr selber, was hat das mir zu sagen? Wo ist das für mich wichtig? Wie ist bei mir in meinem Leben Dinge, wo Gott mich anspricht, die er mir zeigen will? Offenbarung 1, Vers 3 haben wir so als Mottotext auch gestern Abend schon gehabt und heute Morgen in der Predigt. Dort heißt es, selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Je näher wieder Wiederkunft Jesu kommen, desto wichtiger wird es, die Botschaft der Offenbarung zu studieren, zu verstehen, zu behalten. Und auch die Botschaft an Laodicea, denn es ist die Botschaft Gottes an uns, für uns. Stellt euch vor, ihr wäret schwer krank, unheilbar krank. Der Arzt sagt, ihr habt noch 4 Wochen zu leben. Und da sagt der Arzt, es gibt nur eine Möglichkeit, ich habe hier schöne Pillen, aber die schmecken furchtbar. Aber wenn ihr die nehmt, dann könnt ihr geheilt werden. Aber die Pillen sind so bitter und so schrecklich, dass sie einen Brechreiz auslösen und dass also unglaublich schlimm ist, diese Pillen zu nehmen. Würdet ihr sie nehmen oder würdet ihr sie nicht nehmen? Ich sehe überall Nicken. Warum würdet ihr die nehmen? So furchtbare Pillen? Das heißt, der Mensch ist doch einfach, dass er abwägt, was ist schlimmer. Wenn ihr nur eine Erkältung hättet und dann diese gleichen Pillen nehmen müsstet, würdet ihr sagen, ich kann auch ohne diese Pillen wieder gesund werden. Das heißt, man wägt ab, was ist schlimmer. Und so schlimme Pillen sind, brechen ist weniger schlimm, als zu sterben. Denn normalerweise möchten wir Menschen schon noch leben. Was ist jetzt, wenn es ums ewige Leben geht? Wenn Jesus sagt, auf dem Schiff, auf dem ihr seid, die Titanic geht unter. Und es gibt Pillen, die helfen. Es gibt eine Lösung. Aber der schmeckt uns nicht unbedingt. Das sind bittere Pillen. Das sind Pillen, die uns vielleicht wehtun, die uns unserer eingefahrenen Gleisen, unserer Gleichgültigkeit aufschrecken. Nun, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man sagt, ich schlafe lieber und sterbe eben den ewigen Tod. Oder zu sagen, gut, ich möchte auf das hören, was Gott mir sagt. Und ich denke, wenn ihr heute Nachmittag hier seid, zeigt mir das, dass ihr ruhig bittere Pillen schlucken wollt. Denn wenn ihr das Thema gelesen habt und ihr es hier seid, dann seid ihr bereit, bittere Pillen zu schlucken. Und meine Lieben, wir müssen bereit sein, bittere Pillen zu schlucken im geistlichen Leben. Wer glaubt, dass er so im Schlafwagen in den Himmel fahren kann, der hat sich geirrt. Wir hatten gestern Abend gesehen, dass Laodicea, die 7. Gemeinde, der 7. Sendbrief, dass Gott in dieser Gemeinde kein Lob hat, dass der Tadel an die Gemeinde darin besteht, dass er sagt, sie ist lau, sie ist arm, blind und bloß. Aber das Hauptproblem, hatten wir gestern Abend gesehen, von Laodicea ist, Laodicea ist sich seines Zustandes nicht bewusst. Sie glauben, sie sind besser, als sie in Wirklichkeit sind. Stell dir vor, der Arzt sagt, du bist unheilbar krank und hier hast du bittere Pillen. 4 Wochen hast du noch zu leben und die Pillen können dir helfen. Und du sagst, naja, vielleicht bin ich ja gar nicht krank. Ich fühle mich noch ganz gesund. Ich merke noch keine Zerfallserscheinungen in meinem Körper. Ich glaube das nicht. Das heißt, du kannst dir auch eine eigene Diagnose stellen und dann sagen, ich bin überzeugt, ich bin gesund und ich brauche keine Pillen. Die Frage ist natürlich jetzt, wer hat recht? Der Arzt oder ich? Was ist die Wahrheit? Das ist überhaupt die Frage, was ist Wahrheit? Woher weiß ich, was Wahrheit ist, was richtig ist, was für mein Leben richtig ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Und er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, alles, was hier in der Bibel steht, ist Wahrheit. Und auch andere Religionen haben Wahrheit, aber nur insofern sie mit der Bibel übereinstimmen. Wenn sie mit der Bibel nicht übereinstimmen, ist es keine Wahrheit mehr. Und es gibt Wahrheit und alles, was hiermit nicht übereinstimmt, ist nicht Wahrheit. Deswegen, Gottes Wort ist wahr. Wir müssen uns unter Gottes Wort stellen. Nicht wir sind diejenigen, die sagen können, ich bestimme jetzt, was in der Bibel wahr ist, was nicht wahr ist, was richtig ist, was falsch ist, sondern ich muss mich unter der Bibel unterstellen. Die Bibel ist der Maßstab. Und wenn ich nicht bereit bin, das zu tun, dann werde ich immer nur meinen Gedanken folgen und niemals das, was Gott mir sagt. Und wenn Gott uns in unserer letzten Zeit für Laodicea etwas sagt, ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir darauf hören, zuhören, dass wir die Diagnose hören und dann natürlich auch die Medizin. Wir hatten auch gestern gesehen, die Stadt Laodicea hatte drei Stärken. Sie war reich, sie hatte ein großes Bankenwesen, die Gemeinde war arm. Die Stadt hatte eine Augenheilkunde und Augensalbe, die sie herstellte, die Gemeinde war blind. Und die Stadt hatte eine Kleiderindustrie und die Gemeinde war nackt. Geistlich arm, geistlich blind, geistlich nackt. Das heißt, das, was die Stadt an Vorteilen hatte, das hatte die Gemeinde an Defiziten. Ja. Und natürlich, die Stadt hatte lauwarmes Wasser und das war auch ein Symbol für die Lauheit, die Gott jetzt hier dieser Gemeinde uns in der Endzeit bescheinigt. Ja, und der Rat, den Gott der Gemeinde gibt, hatten wir auch schon gestern Abend angeschaut, er sagt, sei eifrig, kehr um, tue Buße. Hier steht das Wort Metanoia. Buße tun heißt nicht, dass wir jetzt 100 Euro bezahlen als Buße, wenn wir zu schnell gefahren sind. Das ist auch eine Buße. Aber Buße tun, eine Metanoia heißt im Griechischen, kehr um, denk um, mach kehrt, fang neu an. Und weil Laodicea arm ist, sagt Gott, dass wir Gold kaufen sollen, im Feuer geläutert. Weil wir blind sind, sollen wir Augensalbe kaufen. Und weil wir bloß und nackt sind, sollen wir weiße Kleider. Das heißt, Gott hat auf unsere Defizite hat Gott die Antworten. Das ist immer so. Egal, welche Defizite wir haben als Gemeinde im privaten Bereich, Gott hat für jedes Defizit, für jedes Problem eine Lösung. Und das ist doch gut. Gucken wir uns erstmal diese drei Dinge näher an. Das sind diese bitteren Pillen. Na, so bitter sind sie gar nicht. Also Gold ist was Schönes, oder? Übrigens, der Goldpreis ist gestiegen in den letzten Monaten und Jahren, ja. Wer also in Gold investiert hat, kann ein reicher Mann werden. Aber Gott meint hier nicht, dass wir Gold anlegen sollen in den Aktienkursen, sondern Gold im Feuer geläutert im geistlichen Bereich. Was ist das? Was heißt das, Gold zu haben im geistlichen Bereich? Glaube. Wie kommst du da drauf? Ja, wo steht das? Petrus sagt, dass wir im Feuer geläutert werden, unser Glaube im Feuer geläutert wird. Was heißt denn im Feuer geläutert? Was ist denn das? Das heißt, meistens, wenn man Gold irgendwo findet, ist das nicht reines Gold, sondern das Gold ist verschmutzt. Da sind unreine Teile mit dabei. Erde oder Lehm oder irgendwas anderes dabei. Und wenn man jetzt das reines Gold haben will, muss man das erhitzen und erhitzen und erhitzen. Und Gold hat einen sehr hohen Schmelzwert. Oder auch, wie nennt man den Wert, dass es irgendwo in Dampf aufgeht. Ja? Und die anderen Stoffe haben einen niedrigeren Punkt. Und wenn man jetzt diesen Punkt überschreitet, dann wird das andere Stoff, löst sich auf in Rauch und zurück bleibt das Gold. Das heißt, durch diesen Läuterungsprozess, durch das Heißmachen, wird das Gold rein. Und man hat hinterher reines Gold. Und das ist dann genau das, was wir brauchen. Ja, das Gold ist der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Glaube und Liebe. Der Glaube, der aktiv ist. Nicht nur der theoretische Glaube, der praktische Glaube. Die weißen Kleider, was sind die weißen Kleider? Gerechtigkeit Jesu. Und die Augensalbe ist der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist uns die Augen öffnet. Und die Augen öffnet über uns selbst, über unseren Zustand. Das sind die drei Dinge, die wir brauchen. Eigentlich nichts Neues, oder? Wir brauchen Glauben, Jesu Gerechtigkeit und den Heiligen Geist. Haben wir das nicht? Warum sagt Jesus uns das, dass wir das brauchen? Als wir unser Leben Gott gegeben haben, haben wir nicht Glauben an Jesus gehabt? Oder haben wir immer noch? Warum sagt uns Jesus, wir brauchen seine Gerechtigkeit, seine weißen Kleider? Und wirkt nicht der Heilige Geist an uns und in uns? Sonst wären wir doch gar nicht hier. Ich denke, wir haben schon einen Teil davon, aber nicht genug. Gucken wir uns mal die Dinge näher an. Gold. Gold ist das wertbeständigste Tauschmittel. Währungen, Papiergeld verliert irgendwann alles seinen Wert. Gold behält seinen Wert. Jesus bietet das Gold zum Kaufen an, umsonst. Wir lesen einmal Jesaja 55, Vers 1. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Das heißt, Gott bietet uns an, zu kaufen. Aber normalerweise, wenn das echtes Kaufen wäre, dann würde es ja bedeuten, dass die Menschen, die jetzt das Geld haben, Vorteil haben. Die Armen können es nicht. Deswegen sagt Jesus hier, wir können kaufen, umsonst kaufen. Ja, wie macht man denn das, umsonst kaufen? Entweder ist es ein Geschenk oder wir müssen es kaufen. Was ist es denn jetzt, umsonst oder gekauft? Geschenke, die man im Glauben erwerben muss. Genau. Es ist so, die Geschenke müssen bezahlt werden, aber das Schöne ist, sie sind bezahlt. Gott hat bezahlt. Und weil Gott schon bezahlt hat, müssen wir sie nicht nochmal bezahlen. Aber Gott tut sie auch nicht irgendwo so einfach durch die Gegend werfen, sondern wir müssen sie auch wollen. Das heißt, wir müssen sie annehmen. Wenn ich ein Geschenk bekomme und ich nehme das Geschenk nicht an, dann habe ich es nicht. Das kann mir jemand noch mal so oft anbieten. Ich habe es ist nur meins, wenn ich auch die Hände ausstrecke und es nehme, annehme. Und so bietet Jesus uns das an, zum Kauf, umsonst an. Es ist wertvoll, sehr wertvoll. Es war so wertvoll, dass es kein Mensch der Welt bezahlen könnte, wenn er es bezahlen müsste. Können wir nicht. Jesus hat es bezahlt. Heute Morgen haben wir davon gehört, vom Tod Jesu, wo er bezahlt hat für uns. Und im Feuer geläutert heißt, es kommt auf die Qualität drauf an, die Qualität des Glaubens. Dass wir wirklich echten Glauben haben. Was ist echter Glaube? Das Wort, was hier im Griechischen steht, heißt eigentlich Vertrauen, dass wir Gott vertrauen. Und ich denke, dass das Entscheidende ist, dass wir Gott in unserem Leben vertrauen, dass wir uns ihm anvertrauen, in jedem Moment, in jeder Situation unseres Lebens. Dass alle unsere Pläne, alles, was wir tun, durch Jesus geheiligt sind. Wir lesen Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Da sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Die Frage ist, womit beschäftigen wir uns? Wo ist unser Schatz? Wie kann ich Schätze im Himmel sammeln? Nun, ich meine, Schätze auf Erden sammeln, das ist einfach. Ja? Ich kann Geld aufs Bankkonto überweisen, ich kann irgendwo mir Gold in das Kopfkissen legen, ich kann mir schon irgendwo Schätze anhäufen. Ich kann mir Häuser anschaffen, ich kann mir eine Yacht in den Hafen stellen. Also Schätze auf Erden zu sammeln, weiß ich, wie das geht. Wie kann ich Schätze im Himmel sammeln? Nun, ich könnte mein Geld auf den Mond schießen. Aber ich denke, das meint Jesus nicht. Wie kann ich da meine Schätze in den Himmel bringen? Das ist von diesen anvertrauten Zentnern, die der 5 und der 2 hatte, die haben das, was sie ja gehabt haben, von Gott, haben sie eingesetzt, für Gottes Sache. Gott hat es vermehrt und das war nachher am Ende ihr Schatz. Ja? Das Einzige, was wir mitnehmen im Himmel, sind zwei Dinge, nehmen wir mit im Himmel. Erstens unser Charakter, der hier auf der Erde verändert wurde. Und das Zweite, Menschen, die wir für Jesus gewonnen haben. Ja. Wie schön wird es sein, wenn ein Mensch auf uns zukommt im Himmel und sagt, weil du damals ein Zeugnis gegeben hast, weil du damals an meine Tür geklopft hast, deswegen bin ich heute hier. Ja. Ich denke, die Zusammenfassung, was es bedeutet, finden wir in Vers 33. Da sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Hier haben wir diese Gegenüberstellung. Wonach trachten wir? Und wenn wir nach Gottes Reich trachten, wenn unser Herz ans Anliegen ist, das zu tun, was Gottes Wille ist, was Gott sagt, wo Gott mir Begabung gegeben hat, zu helfen, zu dienen. Denn es war ja Gottes Auftrag zu dienen, Jesus hat gedient und auch wir werden dienen, wenn wir mit Jesus leben. Das heißt, wenn wir uns danach fragen, was möchte Gott, was ich tun soll, nicht was möchte ich, was möchten meine Nachbarn, was möchte die Gemeinde, was möchte mein Arbeitgeber oder meine Familie, sondern was ist Gottes Wille, was ich tun soll. Wenn wir nach dem fragen, nach dem trachten, dann werden wir auch mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen da sein. Wenn wir irgendetwas gerne tun, ein Hobby haben, dann werden doch unsere Gedanken oft bei diesem Hobby sein. Bei der Arbeit, bei anderen Dingen überlegen wir, wie kann ich das Hobby da noch hier und da noch verbessern, das noch tun, ja. Und wenn jetzt die Fußballmeisterschaft hier stattfindet, dann werden die Gedanken oft sein, ja, wer spielt jetzt und wer wie, ja, und wie spielen die Deutschen jetzt und kann ich Spiel der Deutschen verlieren. Das heißt, was mir wichtig ist, das habe ich ständig im Kopf. Und ständig hört man überall, sieht man überall Fähnchen und überall Fußball und überall, das ist eine Euphorie, die ausbricht. Die Frage ist, wenn ich den ganzen Tag über nie an Gott denke, wie wichtig ist mir denn Gottes Reich? Wenn mir das wichtig ist, dann ist auch mein Herz dort. Jesus sagt, wo euer Herz, euer Schatz ist, das ist auch dein Herz. Das heißt, woran denke ich häufig, ständig? Wo ist mein Verlangen? Wo sind gehen meine Wünsche, meine Bedürfnisse hin? Wo geht mein Denken hin? Und das ist das, was eigentlich mein Leben bestimmt. Natürlich, wir dürfen auch irdische Dinge haben. Dürfen wir. Aber die Frage ist, was ist mir wichtiger? Womit verbringe ich mehr Zeit? Schätze im Himmel sammeln. Das Feuer, das ist, dass wir ein Brennen im Herzen haben. Ein Brennen, das die irdischen Dinge, ein Brennen für Gott im Herzen, dass die irdischen Dinge wegbrennt. Aber auch Trübsal, die unser Vertrauen zu Jesus stärkt. Denn die Probleme, wenn Probleme kommen, wenn Not kommt, wenn Leid kommt, das Leid bringt die Menschen entweder näher zu Gott oder weiter von Gott weg. Leid ist wie ein Katalysator. Viele Menschen finden im Leid zu Gott, kommen näher zu Gott. Aber viele Menschen sagen auch im Leid, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Durch Trübsal möchte Gott uns helfen, Es ist ein Mittel, was Gott anwendet, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben, damit wir zu ihm weitergehen können. Und das ist dieses Feuer, womit er unser Herz reinigt. Nur manchmal tut das weh, das Reinigen. Was ist der Preis? Unsere Götzen. Ja, wir haben einen Preis zu zahlen. Wir müssen unsere Götzen aufgeben. Wir können nicht zwei Herren dienen. Jesus sagt, wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Geld ist für zwei Arten von Personen ein Problem oder kann zum Problem werden. Einmal für die Reichen, dass sie geizig werden, geldgierig werden. Je mehr er hat, desto mehr er will. Und für die Armen, dass sie neidisch werden. Für beides kann das Geld ein Problem sein. Wir müssen auch Götzen aufgeben. Ein Ja zu Jesus heißt auch gleichzeitig ein Nein zu anderen Dingen. Was für Götzen haben wir heute? Das Ich, das ist der größte Götze, natürlich. Ja, das was wir am meisten, am wenigsten wahrnehmen. Ja? Die Ich-Vergötterung. Was haben wir noch für Götzen heute? Morgen Abend wird der Gott angebetet. Der Fußball. Die helleste Nebensache der Welt ist schon gar keine Nebensache mehr. Ja, es gibt viele Menschen, die leben nur noch für den Fußball. Und manchmal ist es so, wenn in Südamerika irgendeine Nationalmannschaft verliert, dann gibt es in der Nacht dann wieder so und so viel Selbstmordrate, die gestiegen ist. Ja, ja, das gibt es wirklich. Die Leute identifizieren sich so sehr damit, dass sie nicht ertragen können, wenn ihre Mannschaft verliert. Der Fußball ist ein Gott geworden. Musik, ja. Wann wird Musik für mich zum Götzen? Falsche Musik. Ich habe hier mal ein paar Götzen aufgeschrieben. Die Liste ist nicht vollständig, aber ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Aber was er auch schon gesagt hat, schlechte Musik, gerade Rockmusik, das ist ein Götze. Ich habe festgestellt, dass Menschen, Christen, die Musik hören, die nicht gut ist, Rockmusik hören, heute gibt es viele neue Namen, Hip-Hop und Techno und alles Mögliche, wer sich mit solcher Musik berieseln lässt, verliert sein Empfindungsvermögen zwischen Gut und Böse. Er verliert sein Unterscheidungsvermögen, wo Gott wirkt und wo er nicht wirkt. Und der Unterschied zwischen Heilig und Profan, das geht verloren. Woher das kommt, weiß ich nicht. Es gibt da Musikwissenschaftler, die haben da Erklärungen dafür. Das bin ich nicht. Aber ich habe nur festgestellt, dass das die Auswirkung ist. Die Frage ist, wo fängt die schlechte Musik an und wo hört sie auf? Welche Musik kann ich noch hören und welche nicht mehr? Das stellen mir Jugendliche oft die Frage. Wo ist die Grenze? Hier ist gute Musik und da schlechte Musik. Wer definiert die? Aggressive Musik, richtig. Ist das ein Kriterium? Lautstärke spielt noch eine Rolle. Aber es gibt auch harmonische Musik, die auch Verführungsmusik ist. Es gibt New Age-Musik, Meditationsmusik, charismatische Musik, sehr harmonisch, die auch verführt. Aber ich meine, das ist schon mal ein Kriterium, aber wir müssen noch mehr haben. Wir werden das heute das nicht ausdiskutieren, das ist auch nicht unser Thema heute, Musik. Es gibt gute andere Themen, aber du hast dich noch gemeldet. Es gibt auch bei klassischer Musik, gibt es auch Probleme, natürlich. Man kann nicht nur sagen, nur ein Musikstil ist richtig und gut, ja. Aber es gibt übrigens, auch in der Bibel haben wir einige Ansätze für richtige und gute Musik und schlechte, aber vielmehr auch bei Ellen White. Ellen White hat sehr deutlich gesagt, was gute Musik und schlechte Musik ist. Es gibt Kriterien dafür. Ein Kriterium ist sicherlich auch die Frage, Musik, die rhythmusbetont ist, wo der Rhythmus stärker ist als Text und Melodie. Das ist ein Problem, ja. Aber gut, aber das ist nicht unser Thema. Andere Sache ist immer die, wenn man fragt, wo ist die Grenze, dann ist eigentlich die Frage, die dahinter steht, wie weit kann ich gerade noch gehen, welche Musik kann ich gerade noch hören, um nicht verloren zu gehen. Natürlich, du kannst auch Zionslieder mit einer Band und mit Schlagzeug und mit einer Riesenlautstärke spielen. Das heißt, die Art und Weise, wie du sie spielst, wird eine Verführung sein. Ja? Wir werden heute Abend darüber auch noch ein bisschen was sehen und ein paar Zitate sehen. Aber die Frage lautet nicht, wie weit kann ich gerade noch gehen, um nicht verloren zu gehen? Denn das Problem ist, wenn wir uns einen Musikstil gewöhnt haben, wir bewegen uns in irgendeine Richtung. Meistens finden wir, wenn wir, sagen wir mal, ein halbes Jahr lang eine gewisse Art von Musik hören, finden wir nach einem halben Jahr die Musik eigentlich harmlos. Und dann hören wir ein bisschen härtere Musik wieder. Und ein halbes Jahr später finden wir die Musik auch wieder harmlos. Und wir rutschen unweigerlich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja? Und irgendwo sind wir... Das heißt, die Frage ist nicht, wie weit kann ich gerade noch gehen, um nicht verloren zu gehen, sondern wer so fragt übrigens, der ist schon verloren. Warum? Weil derjenige, der so fragt, möchte zwar gerettet sein, aber trotzdem noch so viel wie möglich von dieser Welt mitnehmen. Die Frage lautet nicht, wie weit kann ich gerade noch gehen, sondern die Frage lautet, wie kann ich optimal so leben, wie Gott es mir sagt. Das ist die Frage. Was sagt Gott mir, wie ich leben soll? Was sagt Jesus mir, welche Musik ich hören soll? Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus in einer Disco gewesen wäre und zu einer Techno-Party in die Nacht durchgetanzt hätte? Also, ich denke, schlechte Musik ist ein Götze, der heute viele Christen, viele Jugendliche, viele Adventisten verführt. Musik ist eine Verführung, wo wir auch den Götzen ablegen sollen. Fernsehen. Fernsehen ist an sich ja nur ein Kasten, der was empfangen kann. Ist neutral. Aber was da gezeigt wird, das ist das Problem. Und ich denke, es gibt viele, die nicht ausschalten können. Und vor allen Dingen, wo man Zeit verbringt, die man eigentlich woanders viel besser hätte verwenden können. Wir haben uns entschieden, dass wir kein Fernsehen haben. Und wir können auch leben. Wir leben noch. Es ist möglich, ohne Fernsehen zu leben. Und wir leben viel besser. Wir haben auch gesagt, für unsere Tochter ist nicht gut. Wenn sie mal was gucken wollte, wir haben Videorekorder und einen Monitor. Und dann hat sie mal irgendeinen Heidi-Film gucken können. Ja? Das heißt, es gibt auch gute Filme, die man angucken kann. Es gibt auch andere gute Filme, die man aufnehmen kann, die man auch mal anschauen kann. Aber das Problem ist, wenn man ein Fernsehen im Haus hat, man steht in der Gefahr, Dinge zu gucken, die man doch eigentlich nicht gucken will. Ich könnte viel über das Fernsehen sagen. Fernsehen als Verführung. Ich glaube, dass das Fernsehen in der heutigen Zeit eine der stärksten Verführungen ist, wo man Satan uns Zeit raubt, unsere Gedanken verändert. Das Problem beim Fernsehen ist, selbst wenn ich gute Sender habe, das Problem ist, ich konsumiere nur. Und dieses ich lerne Konsumverhalten. Und das ist genau das, was Laodicea ausmacht. Ich bin nur Konsument. Sondern Gott möchte, dass ich aktiv bin. Und durchs Fernsehen lerne ich niemals, selbst aktiv zu sein. Und aktiv sein heißt, ich lese die Bibel und studiere selbst. Und das ist auch manchmal anstrengend. Und nicht nur zu hören, nicht nur alles aufzunehmen und zu konsumieren. Ja? Übrigens, wir leben heute in einer Überflutung von Informationsreizen. Was man heute nimmt man in 3 Monaten so viel Informationen auf, wie im Mittelalter im ganzen Leben. Das heißt, wir sind überfordert. Früher war die Frage, wo kann ich Informationen herbekommen? Wenn ich irgendwas wissen wollte, wo kriege ich die Informationen her? Heute macht man einen Klick am Computer und dann bei Google habe ich 150.000 Seiten, wo ich irgendwelche Informationen herholen kann. Heute ist die Frage mehr, wie kann ich Informationen so ausselektieren, dass ich die, die ich brauche, auch habe? Das ist heute die Frage. Das heißt, ich muss tausende von Informationen wegblenden. Unser Gehirn ist nicht mehr in der Lage, das zu verarbeiten. Kann es gar nicht mehr. Unser Gehirn ist verändert. Das heißt, durch die Informationsflut schaltet unser Gehirn ab und tut nur noch aufnehmen, ohne zu bewerten. Das hat man mal einen Versuch gemacht. Man kann Gehirnströme messen, in welchem Modus das Gehirn arbeitet. Entweder in dem Alpha-Phase, wo das Gehirn aufnimmt und bewertet und dann das Bewertete ablegt. Das war gut und das war böse. Und man kann messen die Beta-Phase, wo das Gehirn nur noch aufnimmt, nur noch ohne zu bewerten ablegt, weil es nicht mehr in der Lage ist zu bewerten, weil es zu viel ist. Jetzt hat man 2 Menschen vor einem Fernseher gesetzt. Der eine, der sonst nie Fernsehen guckt und der andere, der jeden Tag schaut. Der sonst nie Fernsehen guckt, der hat 3 Stunden lang in der Alpha-Phase und hat die Sachen, die er gesehen hat, bewertet, 3 Stunden lang. In der 3 Stunden hat er umgeschaltet in die Beta-Phase, hat nur noch konsumiert, nur noch aufgenommen, ohne zu bewerten. Der andere, der sonst jeden Tag Fernsehen guckt, der hat nach 3 Sekunden umgeschaltet. Der hat also nur noch aufgenommen, ohne zu bewerten. Hat es gar nicht gemerkt. Am zweiten Tag hat der sonst nie guckt, nach 3 Minuten umgeschaltet. Und der zweite wieder nach 3 Sekunden. Und am dritten Tag haben beide nach 3 Sekunden umgeschaltet. Das heißt, unser Gehirn schaltet um. Auf Konsum schaltet es um. Und wir werden manipuliert. Wir merken das gar nicht. Wir denken zwar, wir doch nicht. Aber zum Beispiel, ein ganz profanes Beispiel. Man schaut sich einen Western an. Und der Western ist immer so aufgebaut, dass da ein Held ist, der gut aussieht, der auch edel ist, der gute Grundsätze hat, so ein Hilfs-Sheriff. Und da ist eine Bande von Banditen. Was machen die? Terrorisieren die ganze Stadt und man ist richtig sauer auf diese Banditen. Und jetzt kommt es, der Sheriff versucht jetzt diese Banditen nach Recht und Gesetz irgendwo hinter Schloss und Riegel zu bringen. Und man hofft, dass der Sheriff das auch schafft. Man identifiziert sich mit dem Sheriff. So ist es aufgebaut. Also wer sich mit den Banditen identifiziert, der sollte mal sein System vielleicht hinterfragen, ja? Sein moralisches System. Auf jeden Fall, jetzt kommt es irgendwo draußen in einer Felsenschlucht zu einer Schießerei und der Sheriff schießt einen von den Banditen ab. Und man denkt, ach, endlich hat er ihn. Das heißt, was passiert hier? Ein Mensch wird umgebracht und wir freuen uns. Wir finden das gut. Das heißt, wir sind so in der Geschichte drin, wir identifizieren so sehr damit, dass wir gar nicht mehr überlegen und bewerten, was ist das überhaupt, was läuft überhaupt, was ist denn Totschlag, was ist denn Umbringen, darf er das überhaupt, ja? Überhaupt nicht mehr. Wir sind so gefangen in der Geschichte, dass wir das gar nicht mehr bewerten, was da abläuft. Das heißt nicht, dass wir so hingehen und auch jemanden umbringen, aber das heißt, dass unser Bewertungssystem sich verändert. Übrigens, unser Unterbewusstsein speichert alles, was wir tun. Und vor allen Dingen die Dinge, die uns emotional mitnehmen, werden stärker gespeichert als die Dinge, die wir nur theoretisch hören. Unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, wenn es was abspeichert, was wir selber erleben, was wir selber tun oder was wir nur erleben, was andere tun. Ähnlich ist, wie wir schon 1000 Mal im Fernsehen gesehen haben, da tut unser Unterbewusstsein einen Impuls zurückgeben an unser Bewusstsein. Das hast du schon 1000 Mal gemacht, mach's doch wieder. Der Impuls kommt. Wir müssen dem Impuls nicht nachgeben, aber der kommt. Und der Impuls wird umso stärker, je mehr wir uns solche Dinge angucken. Das heißt, unser Unterbewusstsein wird geschaltet, geprägt durch das, was wir uns anschauen. Genauso auch, was ich heute Morgen in der Predigt sagte, wenn ich mich mit dem Guten beschäftige, wenn ich mich mit dem Leben Jesu beschäftige, wenn jetzt ich meine Gedanken mit dem beschäftige, was Jesus gesagt, wie er gelebt hat und wie er barmherzig war, wie er liebevoll war. Und wenn ich in eine Situation komme, die jetzt ähnlich ist, sag mal Unterbewusstsein, das hast du schon tausendmal gemacht, mach's doch wieder. Das heißt, ich werde von innen heraus automatisch geprägt, gepolt auf das, was ich schon tausendmal gelesen, gehört habe, gesehen habe, durch das Gute, was Jesus mir gegeben hat. Das heißt, ich werde geprägt durch mein Unterbewusstsein, was ich aufnehme. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, wenn die Kinder Computerspiele spielen und andere abballern und dann hingehen, in der Schule das Gleiche nachmachen. Die sind geprägt von diesen Dingen. Das gibt einen deutlichen Zusammenhang dazwischen, natürlich. Und wir müssen nicht meinen, wenn wir jetzt Fernsehen gucken, das wirkt bei allen anderen Menschen, nur bei uns wirkt das nicht. Nein. Jeder Mensch, bei jedem wirkt das. Jeder Mensch ist an der Stelle gleich, ja. Gut, Emilio Knechte hat mal gesagt in einem seiner Vorträge, wenn er in ein Hotelzimmer kommt, da sind ja immer Fernseher, die da stehen, dann dreht er den Fernseher mal um und sagt, Teufel, du kannst zur Wand reden, aber nicht zu mir. Nun, ich denke, es ist nicht verboten, einen Fernseher zu haben, aber ich denke, wir sollten uns überlegen, was wir gucken, wie viel wir gucken und ob wir überhaupt was gucken. Ich denke, die beste Gelegenheit ist immer, ganz raus, man kann auch ohne leben. Wir haben es überlebt bis jetzt. Das ist das Problem, dass man dann manchmal doch mehr guckt, als man eigentlich möchte und denkt, ja. Und das schade um die Zeit. Schade um die Zeit. Und wenn ich mal dann mal Statistiken anschaue, wie viele Stunden im Durchschnitt der deutsche Fernsehen guckt, ja, das sind zwischen 2 und 3 Stunden im Durchschnitt. Das heißt, wenn man mal die Babys und die alten Leute abrechnet, wie viel guckt der Durchschnittsdeutsche? Es ist unglaublich. Ja. Okay, gut. Da könnte man noch viel zu sagen. Wir müssen Götzen ablegen. Internet, Pornografie. Ich denke, Pornografie war früher nur für 0,001% der Menschen ein Problem, wenn man irgendwelche Magazine gekauft hat. Ich denke, die Pornografie im Internet ist heute verbreitet. Zahlen, die ich gehört habe, sind 80% des gesamten Internets und des Umsatzes des Internets läuft über Pornografie. Das heißt, du kommst heute ins Internet, du musst einfach nur Seiten anklicken und du hast alles sofort in Sekunden auf deinem Bildschirm, alles, was du willst, alles. Deswegen ist es zwar gut, wenn wir irgendwo nicht mehr in Städten wohnen, das ist durchaus richtig. Ellen White sagt, wir sollen aus den Städten rausziehen. Aber wir sollen nicht nur aus den Städten rausziehen, äußerlich, wir müssen auch innerlich uns davon trennen. Du kannst auch auf dem Land sitzen und dann einen Computer im Internet haben und kannst genauso leben wie in der Stadt. Und die Statistiken in christlichen Kreisen sind zwar nicht ganz so hoch, aber auch in christlichen Kreisen ist die Pornografie im Internet eine Gefahr, wodurch unser Denken beschmutzt wird, unser Charakter geprägt wird und wir hier Blockaden in unserem geistlichen Leben bekommen. Das sind Götzen, die wir ablegen müssen. Geldgier, Lotto, Börse. Ich denke nur, in den 90er Jahren wollten die Deutschen gerne reich werden und da gab es diese New Economy, ja, und haben viel Geld in die Börse angelegt und Milliarden und zig Milliarden sind verpulvert worden. Ja? Die Menschen wollten reich werden und das Geld ist alles, zack, den Bach runtergegangen. Ja. An der Börse zu spekulieren ist, kannst das Geld gleich irgendwo in die Toilette runterspülen. Ja. Natürlich gibt es auch an der Börse noch verschiedene Dinge, die man machen kann. Ja? Ich denke an sich, Geld zu haben oder Geld anzulegen, ist nicht verkehrt. Das Hauptproblem ist, wenn jemand von dem Börsenkick in kurzer Zeit reich werden zu können, das ist ja möglich, wenn er davon infiziert wird, das ist das Problem. Ja? Das ist genauso wie in eine Spielbank gehst, ja? Da nur mal einen Euro in einem Arm mit Krediten zu tun und mal einmal einen Euro da reinzustecken, das geht vielleicht. Aber das Problem ist, ja, wo hörst du auf? Ja? Die Spielsucht, der Reiz ist das Problem. Ja? Genauso mit Lotto spielen, ja? Reich zu werden, ohne was einzusetzen. Das ist die Geldgier, das ist das Hauptproblem, ja? Was dahinter steckt. Viel Geld zu haben, ja, und dann macht man mit Gott noch einen Handel und sagt, naja, lieber Gott, wenn ich jetzt 1 Million gewinne, die Hälfte, die kriegst du ja auch. Ja? Und die andere Hälfte, die will ich für mich selber dann verwenden. Ja? Glaub mir, wenn wir die Millionen hätten, die 500.000, selbst wenn wir die halbe Gott geben würden, ich bin überzeugt, die andere 500.000 würde unserem geistlichen Leben nicht gut tun. Deswegen macht Gott das nicht. Er könnte jedem von uns jede Woche im Lotto gewinnen lassen. Aber das macht er nicht, weil er nicht will, dass wir das tun. Weil er weiß, dass unser Charakter dadurch Schaden nimmt. Geldgier ist ein Problem. Materielle Dinge können auch Götzen sein. Mein Haus, mein Auto, mein Computer, meine Kleider, so viele Dinge. Ja? Wir haben gerade heute Mittag darüber gesprochen am Tisch. Ja? Wir werden am Ende alles zurücklassen müssen, sowieso alles ab. Ja, wenn wir in Jesus wiederkommen, dann können wir nichts mitnehmen. Kann ich sagen, oh Gott, mein Auto muss ich ja eben noch mitnehmen, das will ich auch im Himmel noch haben. Deswegen, wir müssen alles bereit sein aufzugeben. Wir müssen auch bereit sein, jetzt alles schon aufzugeben. Wenn Gott zu dir kommen würde, wie zum reichen Jüngling, würde sagen, verkauf alles, was du hast. Würdest du das machen? Je mehr wir haben, desto schwieriger ist das. Wir müssen bereit sein, wenn es Gott fordert, aufzugeben. Und nicht nur aufzugeben, wenn Jesus uns sagt, komm, gib's den Armen, sondern selbst wenn uns das weggenommen wird, unter Umständen, die uns, ja, die wir ungerecht finden und die uns wehtun, sind wir bereit, aufzugeben. Materielle Dinge. Wir dürfen Dinge haben, aber wir müssen auch bereit sein, wir dürfen uns nicht dran hängen, nicht unser Herz dran hängen. Modetorheiten, Schmuck. Ich denke, das sind auch Götzen, dass wir denken, ich muss schöner sein, ich muss besser sein als die anderen. Manche Gemeinden, da ist der Sabbatmorgengottesdienst mehr eine Modeschau als Unterhaltung über Gottes Wort. Natürlich, das tut man nebenbei vielleicht auch noch. Aber, meine Lieben, es ist wichtig, dass wir auch hier, denke ich, gerade auch bei den Frauen, die Art und Weise, wie wir uns kleiden, dass wir, natürlich, wir sollen auch nicht rumlaufen wie Schlampen, das ist klar. Man soll schon auch gute, ordentliche Sabbatkleidung haben. Aber auch gerade für die Frauen, Kleidung, auch die nicht sexuell aufreizend ist. Das ist ein Problem heute in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde. Es ist eben so, dass Männer auf sexuelle Reize sichtbar reagieren. Sonst würden nicht so viele Dinge irgendwo passieren in der Welt, ja? Mit Kindermissbrauch oder andere sexuelle Dinge, die in der Welt passieren, ja? Und da haben, denke ich, beide eine Verantwortung, sowohl Männer mit ihrer Pornografie als auch Frauen mit der Art und Weise, wie sie sich kleiden. Das ist ganz, ganz wichtig, ja? Und ich denke, mit Schmuck auch. Schmuck etwas hat eine Eitelkeit zu tun, ja? Eitelkeit, wo wie das Ich im Vordergrund steht. Ja, und Gott sagt nicht umsonst, dass wir keinen Schmuck tragen sollen. Illustrierte. Nun, Illustrierte sind an sich nicht schlecht. Aber die Frage ist, wie viel? Wie oft liest du das? Es gibt mittlerweile so viele Illustrierte, du könntest jede freie Minute nur alle Illustrierten lesen und du bist immer noch nicht durch. Und dann kommen schon die nächsten wieder auf den Tisch. Ja? Satan weiß, womit er uns... Und es gibt Illustrierte für Männer, die sie interessant finden, Autozeitschriften und alles mögliche in Computerzeitschriften. Und es gibt für Frauen, wo ihre Denkungsart genau darauf abgestimmt ist. Satan weiß genau, wie wir funktionieren und wo er uns unsere Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Deswegen, wenn wir beim Arzt sitzen und 3 Stunden da im Wartezimmer sitzen, was lesen wir denn? Die Illustrierten von vorne bis hinten durch, von hinten nach vorne wieder? Oder nehmen wir es auch mal, vielleicht nützen die Zeit positiv, dass wir auch mal in der Bibel lesen. Aber die anderen gucken doch zu im Wartezimmer. Naja, das sind alles so Dinge, ja? Essen. Das Essen ist auch wichtig. Das Essen kann auch zum Götzen werden. Gott möchte, dass wir durch unser Essen leben und nicht leben, um zu essen. Am schwersten zu beherrschende Trieb des Menschen ist der Esstrieb. Beim Esstrieb haben Adam und Eva, sind sie gefallen. Beim Esstrieb war der Trieb, wo die erste Versuchung Jesu war, wo er bestanden hat. Und ich glaube, dass der Esstrieb für viele Christen, auch für viele Adventisten am Ende zu dem Punkt wird, woran sie scheitern. Warum? Wer beim Essen überwindet, wer seine Esslust überwinden kann, hat auch die Kraft, natürlich nur mit Gottes Kraft, hat dann auch die Kraft, alles andere zu überwinden. Ich weiß es noch, als ich auf Marienhöhe war und das gelesen habe. Lest mal das Buch von Ellen White, Bewusst Essen. Unglaublich wichtiges Buch. Und als ich das gelesen habe, hat Ellen White das geschrieben. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich probiere es einfach aus. Und da habe ich gesagt, gut, ab heute esse ich keine Schokolade mehr und keine Süßigkeiten mehr. Nichts mehr. Gar nichts. Ich habe das von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr gegessen. Das ist mir am Anfang schwer gefallen, aber ich habe es einfach gemacht. Und ich habe gedacht, ich bin mal gespannt, was sich verändert in meinem Leben. Es ist interessant, andere Dinge, mit denen ich zu kämpfen hatte, waren auf einmal viel weniger problematisch. Ich weiß auch nicht, woher das kam, aber es war so. Weil ich an dem Punkt konsequent war und das gelassen habe und meinen Esstrieb kontrolliert habe, konnte ich in anderen Punkten viel leichter überwinden, wo ich mitgekämpft habe. Ich glaube, es hängt damit zusammen, weil eine falsche Ernährung, viel Zucker oder auch viel Fleisch, weil das, oder auch viele Weißmehlprodukte, weil das meine Willenskraft, meinen Körper schwächt und auch meine Willenskraft schwächt. Wenn ihr zum Beispiel eine schöne fettige Pizza gegessen habt und ihr habt noch ein bisschen zu viel gegessen und danach wollt ihr euch hinsetzen und studieren, was ist dann? Es wird einem schlecht, wie ein Stein im Magen, man fühlt sich schlapp und mit dieser Schlaffheit ist auch der Wille irgendwo schlaff geworden. Ja, das heißt, was ich esse, das hat Auswirkungen auf meinen Körper, aber hat dann auch Auswirkungen auf meine Gefühle und auf mein geistliches Leben, meine Motivation. Das ist jetzt ein Beispiel, was ziemlich schnell hier irgendwo sichtbar wird. Aber das ist prinzipiell in unserem geistlichen Leben, ist das ein ganz entscheidender Punkt. Ja? Dass Essen mich und mein Leben, mein geistliches Leben beeinflusst. Deswegen, ich empfehle euch das Buch Bewusst Essen. Wenn wir das durchstudieren und es danach halten, was da drin steht, werden wir einen Segen haben und einen geistlichen Schub, eine Veränderung in unserem Leben, was unglaublich schön ist. Fasten, da lernt man auch mal sein Esslust zu überwinden. Ganz genau, richtig. Natürlich, all die Dinge, die wir jetzt hier sagen, sind alles keine Seligkeitsfrage. Wer das tut, ist nicht automatisch verloren. Sondern es geht darum, wo muss ich in meinem Leben Götzen, die ich vielleicht hege, ablegen? Wo kann ich noch besser, optimaler nach dem leben, wie Gott es sagt? Und natürlich Süchte. Es gibt heute mehr Süchte als je zuvor. Warum? Weil die Menschen immer weniger sich selbst im Griff haben, weil sie immer weniger sich selbst kontrollieren können. Die Selbstkontrolle, eines der geistlichen Früchte, der Frucht des Geistes, nimmt immer mehr ab, wird immer weniger. Süchte, Alkoholsucht, Tabaksucht, Kaufsucht, Spielsucht, Sexsucht, Schlafsucht, Arbeitssucht, es gibt alle möglichen Süchte. Geltungssucht und Putzsucht und was weiß ich, was es für Süchte gibt. Selbst Dinge, die positiv sein können, können zur Sucht werden. Gott möchte, dass wir frei werden. Frei werden von diesen Dingen. Das heißt, wenn wir im Essen uns nach dem richten, was Gott uns optimal gesagt hat, wie es gut ist, werden die Triebe, das habe ich heute Mittag am Mittagstisch irgendjemand erklärt, wie funktioniert Heiligung? Wir haben die Triebe, die etwas wollen. Jakobus 1 sagt, dass unsere Versuchung geschieht nicht, dass der Teufel ständig was einredet. Natürlich, das tut er auch, versucht er auch. Aber die Sünde kommt, dass unsere Triebe, unsere Leidenschaften etwas wollen. Und auf der anderen Seite ist unser Wille. Gott möchte, dass unser Wille unsere Triebe und Leidenschaften kontrolliert. Gott möchte nicht unseren Willen brechen. Gott möchte unseren Willen mit seinem Willen in Einklang bringen und dann unseren Willen stärken. Eine Frage an euch. Hat Jesus einen starken oder einen schwachen Willen gehabt? Einen starken? Warum? Hätte er einen schwachen Willen gehabt, dann hätte er alles gemacht, was die Leute von ihm gewollt hätten. Aber er hat gesagt, nein, ich muss das tun, was dein Vater sagt und nicht dem Menschen nach dem Mund reden. Er hat einen starken Willen gehabt. Das heißt, Gott möchte unseren Willen mit Gottes Willen in Einklang bringen und dann unseren Willen stärken. Ellen White sagt sogar, im Zusammenarbeit mit Gottes Kraft wird der menschliche Wille allmächtig. Gott möchte, dass unser Wille stark wird. Das heißt, und wenn unser Wille stark wird durch Gottes Kraft, dann können wir die Triebe und Leidenschaften kontrollieren. Wir haben Triebe und Leidenschaften, die sind auch teilweise gut. Aber wir müssen sie kontrollieren. Und jetzt alle Dinge, die unsere Triebe und Leidenschaften stärken, unseren Willen schwächen, sind kontraproduktiv zur Heiligung. Denn Heiligung heißt, dass mein Wille gestärkt wird und meine Leidenschaften geschwächt werden. Dass ich sie kontrollieren kann. Und deswegen gerade im Essen und auch bei anderen Dingen hilft mir, dass die Triebe und Leidenschaften schwächer werden und mein Wille gestärkt wird. Und dadurch sind alle anderen Dinge, alle Süchte viel leichter zu überwinden. Dass ich gar nicht mehr in Süchte reinfalle, weil mein Wille stärker ist. Und je stärker mein Wille ist, desto weniger habe ich Süchte. Weil ich sagen kann, wenn der Alkohol kommt, nein, ich mache es nicht. Ich habe die innere Kraft dazu, das zu sagen und zu tun. Ja? Deswegen sind das ganz entscheidende Dinge, die uns helfen, an diesen Punkten geistlich weiterzukommen. Okay, und noch etwas, man könnte die Liste noch unendlich fortführen, Zusammenleben ohne Trauschein, Sorgengötze. Das ist nicht nur bei jungen Leuten so, was heute gang und gäbe geworden ist, sondern auch bei Rentnern, dass sie sagen, ja, wir leben zusammen und wir wollen nicht eine Rente verlieren, also leben wir so zusammen, ohne verheiratet zu sein. Ja, ich denke, das ist in allen Bereichen, überall finden wir das. Aber das sind alles Götzen, wo Gott sagt, nein, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Solange Gottes Wille mit unserem Denken übereinstimmt, ist es leicht, Gott zu folgen. Aber wenn auf einmal das gegeneinander steht, wenn auf einmal Gott sagt, macht es so, wenn ihr zusammenlebt, dann sollt ihr auch heiraten. Aber wenn wir heiraten, dann würden wir viel Geld verlieren, die Rente. Dann ist die Frage, was ist mir wichtiger, Gott oder das Geld? Und meine Lieben, wenn wir uns für Gott entscheiden, dann wird Gott das immer segnen, immer. Gleich mit dem Sabbat. Wenn ich bereit bin für den Sabbat, wenn ich ihn halte, auch meinen Arbeitsplatz aufzugeben, weil ich am Sabbat arbeiten müsste, dann kann es sein, dass ich den Arbeitsplatz verliere. Kann sein, natürlich. Aber Gott segnet das. Vielleicht hat Gott was Besseres für mich. Und diesen Segen, der aus dem Gehorsam kommt, der ist auf allen Bereichen. Der ist auch in diesem Bereich des Zusammenlebens ohne Trauschein. Wenn wir hier nach dem leben, was Gott uns zeigt. Gut, aber da könnte man die Liste unendlich fortsetzen. Viele Dinge, die uns zum Götzen werden könnten. Ich habe nur ein paar Dinge exemplarisch aufgeführt. Das heißt, wir sollen den alten Menschen verhungern lassen. Den alten Menschen, der nach dem Egoistischen möchte, der nach dem strebt. Und den neuen Menschen füttern mit geistlicher Nahrung. Es waren zwei Hunde. Es waren zwei Nachbarhunde in zwei verschiedenen Häusern. Der eine hieß gut, der andere hieß böse. Und wenn die miteinander kämpften und balgten, dann waren sie beide gleich stark. Eines Tages fuhr die eine Familie, deren Hund gut heißt, in Urlaub. Und sie haben ihren Hund zu Hause gelassen, aber haben aber niemanden beauftragt, für ihn zu sorgen. So musste der Hund ein paar Tage, eine Woche lang, zwei Wochen lang fasten. Als die Familie nach Hause kam, hat der Hund sie begrüßt. Und als der Hund nach draußen lief und der Nachbarhund dann begegnete und sie zusammen gekämpft haben, wer hat gewonnen? Natürlich, der Böse, der andere. Das heißt, es ist ganz normal, wie in unserem Leben. Wenn wir unser Leben Gott geben, wenn wir uns taufen lassen, dann sagt die Bibel, dann stirbt unser alter Mensch. Und wir haben einen neuen Menschen. Jesus schafft einen neuen Menschen in uns. Und Luther sagte einmal, in der Taufe wird der alte Mensch ersäuft. Aber es gibt ein Problem, sagt Luther, das Biest kann schwimmen. Das heißt, der kommt nach der Taufe ab und zu mal wieder hoch. Und er will wieder in unserem Leben die Oberherrschaft gewinnen. Die Frage ist jetzt, welchen von den beiden Menschen füttern wir in unserem Leben? Füttere ich den alten Menschen, das heißt, was ihm dient, was er gerne möchte, mit Pornografie und mit schönen Filmen und allem Möglichen, was dem alten Menschen gefällt, dann wird der alte Mensch immer stärker werden und irgendwann wird der alte Mensch mein Leben wieder beherrschen. Füttere ich aber den neuen Menschen, den geistlichen Menschen, und lasse den alten Menschen verhungern, dann wird der neue Mensch die Oberherrschaft haben und mein Leben ist geistlich ausgerichtet. Das ist das Geheimnis. Wen ich in meinem Leben mehr fütter. Gut, das war das Gold, wo wir einiges kaufen können, aber auch einiges dafür aufgeben müssen. Die weißen Kleider. Wir lesen Offenbarung 3, Vers 18. Hier heißt es, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Weiße Kleider brauchen wir zur Abdeckung unserer Nacktheit, unserer Blöße. Und zwar, die weißen Kleider, die Jesus uns gibt, sind fleckenlos. Ganz sauber, ganz weiß, ganz rein. Sie haben Allwetterqualität, sie kann man bei jedem Wetter anziehen. Die passen zu jeder Gelegenheit. Und sie trotzen der Abnutzung. Sie sind immer wieder wie neu, auch nach Jahren noch. Es passt immer. Und sie passen uns. Immer die richtige Größe. Die weißen Kleider sind die Gerechtigkeit Jesu. Was ist das, Gerechtigkeit Jesu? Wenn jemand dich fragt, hast du Jesu Gerechtigkeit? Was sagst du denn? Es sind zwei Dinge. Erstens die zugerechnete Gerechtigkeit, das ist die Rechtfertigung. Und zweitens die verliehene Gerechtigkeit, die Heiligung. Wir lesen mal zwei Bibeltexte dazu. Offenbarung 7, Vers 14. Manche sehen in der Gerechtigkeit Jesu nur, dass Jesus uns die Gerechtigkeit schenkt, die Kleider schenkt. Aber das ist zu wenig. Das gilt zwar richtig, die Rechtfertigung, aber das ist noch mehr. Das ist auch unser Charakter, die Heiligung. Offenbarung 7, Vers 14. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es, und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Hier steht also, dass die Gläubigen im Blut des Lammes ihre Kleider hell gemacht haben, verändert haben. Und was das genau bedeutet, steht in Offenbarung 19, Vers 8. Ich denke, hier ist die Rechtfertigung gemeint, dass Jesus uns neue Kleider schenkt, gibt. Und Kapitel 19, Vers 8 steht, und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Hier steht die Gerechtigkeit der Heiligen. Was ist Gerechtigkeit der Heiligen? Das ist ihr Charakter. Ihr Charakter, der nach Jesu Ebenbild verwandelt worden ist. Das heißt, die Gerechtigkeit Jesu ist einerseits die Rechtfertigung, dass Jesus mich annimmt, dass ich Vergebung meiner Schuld habe. Und das andere ist, dass Jesus mich verändert, mein Leben verändert. Das ist wie zwei Ruder an einem Ruderboot. Manche Christen, die betonen die Rechtfertigung so sehr, dass sie nur mit einer Seite rudern. Und was passiert dann? Man fährt im Kreis. Und andere tun so sehr die Heiligung betonen, dass sie die Rechtfertigung schon vergessen und dann rudern sie nur auf der anderen Seite und drehen sie auch im Kreis. Wir brauchen beides. Sowohl das Wissen um Jesu Tod, um das Geschenk der Erlösung, die Erlösung ist ein Geschenk, als auch, dass Jesus uns verändern möchte und dass wir ihm ähnlich werden in unserem Charakter, in unserer Heiligung. Rechtfertigung finden wir Epheser 2, Vers 8 und 9. Hier sagt Paulus, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ganz klar, sagt Paulus, die Erlösung ist ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes, aus Gnaden, durch den Glauben. Und kein Mensch kann aus Werken was dazufügen, um erlöst zu werden. Wir können uns nicht selbst rühmen. Das heißt, die Erlösung ist Gottes Geschenk. Ist allein durch Christus, solo Christo. Die Erlösung ist allein aus Gnade. Wir haben es nicht verdient. Jesus ist für uns gestorben. Er hat für uns bezahlt. Wir hätten selbst nicht zahlen können. Allein durch den Glauben, nur durch den Glauben an Christus, unser Vertrauen, können wir das Geschenk annehmen. Das sind die Solas der Reformation. Das war das, was Luther gesagt hat, was uns unterscheidet von der Kirche. Sola Christ, solo Christo, sola fide, sola gratia. Das sind die Grundlagen der Erlösung, der biblischen Erlösung. Und das ist Rechtfertigung. Das heißt, dass ich, wenn ich mein Leben Gott übergebe, dass Jesus mich sofort, schlagartig freispricht, egal was vorher gewesen ist. Er vergibt mir und ich bin Gottes Kind. Gott nimmt mich an, wie ich bin. Das ist Wahrheit. Biblische Wahrheit. Ellen White sagt, was ist Rechtfertigung durch den Glauben? Es ist das Werk Gottes, den Ruhm des Menschen in den Staub zu legen und für den Menschen das zu tun, was dieser aus eigener Kraft nicht kann. Wenn Menschen ihre eigene Nichtigkeit einsehen, so sind sie vorbereitet, mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet zu werden. Gott hat für mich das getan, was ich selbst nicht tun kann. Das heißt, der Mensch kann sich nicht selber rühmen. Und es anzunehmen, heißt, sich Gott unterzuordnen. Das ist Demut. Demut heißt, dass ich nicht aus eigener Kraft, sondern mich auf Gott verlasse, von Gott abhängig bin. Heiligung ist das zweite Ruder. Hebräer 12, Vers 14. Hier sagt der Hebräerbriefschreiber, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung. ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heiligung ist auch notwendig. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das heißt, Werke ohne Glauben sind tot. Aber auch Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, wenn jemand nur durch Werke selig werden will, ist das Werksgerechtigkeit. Das geht nicht. Aber wenn jemand nur sagt, ich glaube, aber das nicht umsetzt, dann ist der Glaube nicht echt. Stellt euch vor, Gott sagt zum Abraham, geh nach Ur in Chaldeam und geh in ein Land, was ich dir zeige. Und Abraham hätte gesagt, ja, lieber Gott, ich glaube dir. Wäre aber sitzen geblieben. Was wäre gewesen? Das heißt, in dem Moment, wo er geht, ist seine Handlung ein Zeichen, dass er glaubt. Das heißt, nicht sein Bekenntnis, Gott, ich glaube dir, macht ihn zum Glaubenden, sondern seine Handlung, dass er Gottes Wort ernst nimmt. Das ist der Glaube. Und da sind wir schon bei den Werken. Deswegen, der Glaube schließt die Werke mit ein. Der Glaube ist etwas, wo ich Gott vertraue. Und weil ich Gott vertraue, deswegen so handle, wie Gott es sagt, wie es Gottes Wille ist. Und wenn die Werke nicht folgen, wenn ich trotzdem tue, was ich selber will, ist das nur ein Beweis dafür, dass mein Glaube nicht echt ist. Wenn also ein Mensch zum Beispiel den Sabbat ablehnt, den Sabbat will ich nicht halten, dann lehnt er damit nicht einen Tag ab, er lehnt damit eigentlich Jesus Christus ab, der den Sabbat gegeben hat. Dass er der Herr ist, dass er bestimmt, wem ich folge und nicht ich selber. Das kann man in jedem Bereich so sehen. Ja? Deswegen, es wird niemand wegen seiner Werke im Himmel sein. Die Werke sind niemals der Grund, warum jemand im Himmel ist, niemals. Aber es wird auch niemand ohne sie im Himmel sein. Warum? Weil der Glaube immer dazu führt, dass mein Leben sich verändert. Das geht gar nicht anders. Und wenn sich mein Leben nicht verändert, dann ist mein Glaube nicht echt. Deswegen sind die Werke das Mittel, was man sieht, ob der Glaube echt ist. Das gehört zusammen. Heiligung ist kein augenblickliches, sondern ein fortschreitendes Werk. Solange der Gehorsam ausgeübt wird, solange Satan uns seine Versuchungen aufdrängt, wird der Kampf um die Selbstüberwindung immer wieder ausgefochten werden müssen. Aber durch Gehorsam wird die Wahrheit den Menschen heiligen. Jene, die der Wahrheit treu sind, werden durch die Verdienste Christi alle Charakterschwächen überwinden. Und jetzt kommt das Gute. Auch die Heiligung, auch das Überwinden der Charakterfehler, das ähnlich werden Jesus, ist alles Gottes Werk in mir. Es ist nicht so, dass ich sage, ich muss das tun, was ich kann und Gott tut dann den Rest obendrauf. Nein, das geht gar nicht. Wir können gar nichts tun. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Und nichts heißt nichts. Das heißt, wir können auch in der Heiligung nichts tun. Das heißt, wenn wir auch in der Heiligung weitere Fortschritte machen, können wir nicht sagen, was bin ich für ein toller Kerl, sondern Gott können wir nur die Ehre geben. Paulus sagt, Gott hat die guten Werke für uns vorbereitet, damit wir daran wandeln sollen. Das heißt, Gott hat die schon für uns vorbereitet und wir leben noch darin, was Gott für uns schon geebnet hat. Gott ist es, der uns in uns erschafft, die Veränderung. Deswegen, er macht beides. Er gibt uns die Rechtfertigung, er spricht uns frei und er verändert mich. Natürlich macht er das auch durch meinen Willen und durch mein Handeln. Ich bin derjenige, der das im Alltag umsetzt. Ich muss also kann mich nicht hinsetzen und sagen, Gott macht schon alles. Ich muss das auch persönlich. Meine Aufgabe ist es, was ist meine Aufgabe in dem Kampf? Meine Aufgabe ist es, mich ständig Gott zu übergeben. Ständig mein Ich, Gott zu unterstellen. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Das ist der Punkt. Unsere Aufgabe ist es, jeden Tag zu sterben. Bei jedem Moment zu sagen, Herr, wenn ich an der Eisdiele vorbeigehe, Herr, dein Wille geschehe jetzt. Nicht was mein Geschmack, nicht was mein Empfinden jetzt ist, sondern dein Wille geschieht. Das heißt, egal was passiert, dass ich sage, Herr, ich möchte gerne, was du willst tun und nicht, was ich will. Und wenn wir ständig danach fragen, dann werden wir die Siege erleben. Augensalbe. Johannes 16, Vers 7 bis 11. Hier sagt Jesus über den Heiligen Geist, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich von fort nicht mehr seht, und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Was sagt Jesus? Der Heilige Geist wird uns die Augen auftun. Worüber? Über die Sünde. Der Heilige Geist ist in uns und er zeigt uns, was Wahrheit ist. Er gibt uns die Gabe der Geistunterscheidung. Meine Lieben, ich glaube, dass wir diese Gabe heute dringender brauchen als je zuvor. Warum? Weil die Versuchungen Satans, weil die Angriffe Satans immer dichter neben der Wahrheit liegen und immer schwerer zu erkennen sind. Und immer mehr Christen, immer mehr Adventisten, immer mehr Geschwister folgen einem Weg, wo sie verführt werden. Ob im rechten oder im linken Graben. Irgendwo landen sie. Und Satan ist es egal, in welchem Graben wir landen. Hauptsache, wir landen irgendwo und sind nicht mehr bei der Wahrheit. Deswegen brauchen wir unbedingt die Gabe zu erkennen, wo ist Wahrheit und wo ist nicht Wahrheit. Und glaub mir, aus eigener Kraft, aus eigener Intelligenz können wir das nicht. Wenn wir es nur auf uns selbst verlassen, dann landen wir, wo Laodicea landet. Sie glauben, sie sind gut, sind aber nicht gut. Die Parallele des Öl mit der klugen Jungfrauen haben wir gestern Abend schon besprochen. Ja? Auch hier war der Unterschied zwischen den klugen und törichten Jungfrauen. Die einen hatten genug Öl und die anderen nicht. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der mir zeigt, wo ich selber Fehler habe. Der Heilige Geist, der mich führt und zeigt, was richtig ist, was ich in meinem Leben tun soll und wo ich nicht folgen soll. Die Augensalbe ist das wahre geistliche Unterscheidungsvermögen, das unter uns so sehr mangelt. Denn geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. Das ist auch eine geistliche Gabe. Meine Lieben, einige in der Gemeinde haben diese Gabe. Nicht jeder hat jede Gabe. Natürlich, jeder sollte ein bisschen Unterscheidungsvermögen haben. Aber einige haben das besonders. Und manchmal ist es auch gut, auf die zu hören, die das haben. Warum? Weil Gott ihnen die Gabe gegeben hat, um zu sagen, hör mal zu, er warnt um mich vor dem und vor der Seite und Sache und vor dem Graben. Wir haben zwei Gräben. Und das sehen wir heute mehr denn je zuvor. Wir haben einen linken Graben und wir haben einen rechten Graben. Was ist der linke Graben? Der linke Graben ist Liberalismus. Was ist Liberalismus? Liberalismus heißt, dass wichtige Glaubenslehre, Grundlehren der Bibel abgelehnt werden. Zuerst wird man sagt, das ist nicht mehr so wichtig, das sind unter unserer Sonderlehren, die müssen wir nicht mehr so oft betonen und irgendwann werden sie gar nicht mehr geglaubt und irgendwann, ja, spielen sie keine Rolle mehr. Zum Beispiel Inspiration der Bibel. Das ist übrigens der größte und stärkste Angriff Satans an die Gemeinde, die wir je als Eventgemeinde gehabt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von Eldon Thompson, Inspiration, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und das Nachfolgebuch, was vor ein paar Wochen auf den Markt gekommen ist, sind Propheten unfehlbar. Meine Lieben, das sind Generalangriffe auf die Frage der Bibel, auf die Frage unseres Glaubens. Warum? Eldon Thompson sagt in diesen Büchern, die Bibel ist nicht ein Lehrbuch, das heißt ein Lehrbuch, das es die Regeln vorgibt, nach denen wir zu leben haben, was für uns die Grundlage des Glaubens ist, sondern er sagt, die Bibel ist ein Fallbeispielbuch. Das heißt, wir haben da Beispiele drin, Fallbeispiele, und je nachdem, ob die Beispiele passen oder nicht passen, ob sie gerade gut oder nicht gut sind, können wir sie auf uns anwenden oder nicht anwenden. Mit anderen Worten, die Bibel ist im Endeffekt meiner Beliebigkeit ausgesetzt. Das heißt, da die Bibel eben nicht unfehlbar ist nach seiner Meinung, kann ich entscheiden, wo ist es richtig, wo ist es falsch. Ich stehe über der Bibel und kann sagen, das passt mir und das passt mir nicht. Und in dem Moment, wenn das die Grundlage des Glaubens ist, dann kann ich alles und nichts aus der Bibel herauslesen. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn irgendwo am Ende Theologien rauskommen, die uns am Ende über die Jahre zu Berge stehen, weil sie eine andere Grundlage haben. Die Frage der Verständnis der Bibel ist das Hauptproblem, was wir momentan in der Eventgemeinde haben, woran sich die Geister scheiden. Und dass wir hier ein richtiges Verständnis haben, dass die Bibel wirklich von Gott ist und dass die Bibel der Maßstab ist, wonach wir uns unterzuordnen haben, dass sie eine fehlerlose Offenbarung des Willens Gottes ist. Das erste Buch von Eldon Thompson sollte im Verlag rauskommen, aber die Division hat es abgelehnt und es ist nicht rausgekommen, es ist denn Privatverlag rausgekommen, Friedensauer Verlag. Das zweite Buch, was noch dichter an der Wahrheit liegt, aber deswegen noch gefährlicher ist, ist im Leserkreis rausgekommen. Im Leserkreis, unserem Verlag, genau. Aber ich bin überzeugt, dass das Buch das gefährlichste Buch ist, was je in unserem Leserkreis, in unserer Eventgemeinde herausgekommen ist. Das Problem ist, wenn man es einmal so anfangen, mal so unbedarft liest, erscheinen seine Argumente logisch und nachvollziehbar. Aber sie untergraben das Vertrauen in das Wort Gottes. Kelloggs Buch war damals für die damalige Zeit, den Pantheismus, das gefährlichste Buch, das ist richtig. Aber ich denke, Kelloggs Buch hat heute keine große Gefahr mehr. Ich denke, dass für die heutige Eventgemeinde das Buch das gefährlichste Buch ist, für heute. Es gibt noch viele andere Bücher, die auch nicht gut sind, aber hier ist die Grundlage. Wenn wir die Bibel nicht mehr als Grundlage haben, können wir alles andere vergessen. Deswegen, zuerst versucht Satan hier und da verschiedene anderen Lehren anzugreifen, aber der letzte Angriff geht an die Grundlage. Das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein schleichender Prozess gewesen, dass man mehr und mehr sich anderen Christen, anderen liberalen Gedankengängen angepasst hat. Ganz allmählich, ja, innerhalb von 20, 30 Jahren ist das passiert. Und irgendwann ist man dann bei dem Punkt, wo man die grundsätzlichen Autoritäten der Bibel in Frage stellt. Ja. Entscheidend ist immer wieder, jeder tut sich mal irgendwo mal entfernen davon, aber ich muss immer wieder Revisionen machen und gucken, wie weit bin ich jetzt? Wo stehe ich? Wo muss ich wieder revidieren? Ja? Wenn ich das immer wieder mache, mich wieder zurück auf den Weg bringe, das ist ganz wichtig, dass man immer wieder selbst sich korrigiert und sich von Gott korrigieren lässt, ganz genau. Okay, nächster Bereich ist Gesetz Gottes, dass man sagt, Gottes Gesetz gilt nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, ist aufgehoben, am Kreuz, zu Ende. Das sagen nicht nur andere Christen, das sagen auch innerhalb der Eventgemeinde mittlerweile eine ganze Reihe Leute. Wenn man sich fragt, warum sie den Sabbat halten, sagen sie, naja, man könnte auch den Sonntag halten, wäre genauso gut. Sie tun es zwar noch, den Sabbat zu halten, aber spielt, das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Ja, gibt es alles. Gericht ab 1844. Das war nicht nur die Ford-Krise vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren. Das ist seitdem immer noch, dass es viele gibt, die das Gericht ab 1844 als unwichtig einsehen, abstufen. Viele sagen, das hat gar nicht stattgefunden, das ist, brauchen wir nicht. Ja. Wird abgelehnt, als unwichtig abgestuft. Übrigens, es gibt ein neues Buch auf dem Markt, das sehr gut ist. Es gibt auch mal ein paar gute Bücher. Von Clifford Goldstein. Vor ein paar Wochen herausgekommen, das heißt 1844 leicht gemacht. Sehr gut, ich lese es gerade. Ich habe es schon mal auf Englisch gelesen, vor 10 Jahren. Das ist sehr gut. Ja? Wo er einfach zeigt, wie deutlich und wie klar und einfach das Gericht ab 1844 in der Bibel verankert ist. Wunderschön erklärt. Ja, empfehle ich jedem mal zu lesen. Es ist nicht dick, das Buch, so ganz nur eine Broschüre, kann man in 5 Stunden oder so, Sabbatnachmittag mal durchlesen. Na, Erwartung der Wiederkunft Jesu. Wer heute von der Endzeit spricht, von Prophetie spricht, kriegt heute Schwierigkeiten. Ja, das ist eine Verschwörungstheorie, natürlich, wird gesagt. Meine Lieben, wir brauchen die Naherwartung. Wir brauchen zwar auch die Stetsbereitschaft, brauchen wir auch. Aber wir brauchen beides, die Stetsbereitschaft und die Naherwartung. Stetsbereitschaft heißt, dass ich bereit bin, jeden Moment zu sterben, denn wenn ich sterbe, ist meine Gnadenzeit zu Ende, dass ich bereit bin, vor Gott zu stehen. Aber das mussten alle Menschen, alle Gläubigen aller Zeiten, auch vor 1000 Jahren schon. Aber Naherwartung ist noch mehr. Naherwartung heißt auch, dass ich bereit bin, dem persönlichen Gott, wenn er wiederkommt, zu begegnen. Bereit bin, mich vorzubereiten auf die letzten Ereignisse, die vor uns liegen. Dass ich die Prophetie studiere, um zu vorbereitet zu sein. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Biblische Endzeitprophetie. Die Rolle Ellen Whites. Dass Ellen White eine Prophetin war, okay, das wird man noch zustehen. Aber man sagt, das war nur für damals wichtig. Für heute spielt sie keine Rolle. Ist unwichtig. Meine Lieben, ich glaube, dass die Botschaften Ellen Whites, je näher wir zum Ende kommen, für uns immer wichtiger werden. Warum? Weil Gott durch sie Dinge gesagt hat, die uns auf die letzte Krise, die vor uns liegt, vorbereiten soll. Und wer kommt in die letzte Krise rein? Unsere Großeltern nicht. Wir kommen rein. Deswegen müssen wir das wissen, was sie geschrieben, was Gott ihr gesagt hat, damit wir auf die letzte Krise auch vorbereitet sind. Das kommt mir manchmal so vor wie bei den Juden. Gott hat den Juden genau gesagt, was kommt und wie der Erlöser sein wird und was da passieren wird. Warum haben sie ihn nicht erkannt? Weil sie die Prophetie falsch gedeutet haben und nicht wahrhaben worden, was Gott ihnen gesagt hat. Und weil sie auf die aktuellen Propheten nicht gehört haben. Johannes der Täufer ist gekommen, hat Jesus angekündigt. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn umgebracht. Auch die Pharisäer haben ihn abgelehnt. Und so ist es auch heute. Ich glaube, dass Gott uns durch Ellen White eine ganze Menge sagen und helfen möchte. Er möchte uns helfen, dass wir auf dem Weg bleiben, dass wir den Weg erkennen. Und wenn wir das ablehnen, wenn wir Gottes Stimme ablehnen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir den Weg verpassen. Auf dem linken Graben haben wir auch noch die Weltlichkeit. Was ist Weltlichkeit? Weltlichkeit bedeutet, dass ich mich an die Welt anpasse. In meinem Denken, in meinem Wünschen, in meinem Wollen, in meinem Handeln, in meinem Reden, in meiner Kleidung, in allem, wie ich bin. Ich denke, wir sollen uns auch von der Welt unterscheiden. Weil unser Denken anders ist, müssen wir auch in unserem Handeln, in unserem Reden, in unserem Aussehen anders sein. Wir haben gerade letztens auf dem Missionskongress einen interessanten Workshop gehabt, wo wir einen Vortrag gehabt haben, wie die Philosophie, verschiedene Philosophien der ganzen Geschichte, die Pädagogik, die Erziehungsstile, die Schulen, das Schulwesen beeinflusst haben. Und man kann sehen auch, dass die christliche Philosophie, die biblische Philosophie, die adventistische, ein ganz bestimmte Schwerpunkte hat. Und deswegen ist auch die Erziehung, die Pädagogik, wie wir die Schulen machen, anders sind als die staatlichen Schulen. Weil wir andere Schwerpunkte haben, weil wir sagen, wir haben ein anderes Bild von Menschen, ein anderes Bild von Gott, wie wir uns sehen, wie Gott uns sieht. Und deswegen, weil wir einen anderen Schwerpunkt haben, haben wir auch andere Dinge, die wir tun in der Praxis. Wenn wir uns der Welt anpassen, dann werden wir irgendwann denken wie die Welt und werden irgendwann auch mit der Welt mitschwimmen und mitgehen. Und Weltlichkeit heißt auch persönliche Götzen, über die wir eben schon gesprochen haben. Persönliche Dinge in meinem Leben, die ich einfach hege, wo ich mich einfach der Welt anpasse. Gott sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist der linke Graben. Man könnte darüber noch viel, viel sagen. Aber wir haben auch einen rechten Graben und der ist nicht minder gefährlich. Der rechte Graben ist der Formalismus. Was ist Formalismus? Formalismus heißt, Formen sind mehr wichtig als Inhalte. Damals gab es auch einen rechten und einen linken Graben bei zur Jesu-Zeit. Im linken Graben waren die Sadduzäer. Die haben die Auferstehung geleugnet und die haben die Bibel nicht ganz ernst genommen, die damalige Bibel. Und im rechten Graben waren die Pharisäer. Ja, die haben die Formen so wichtig genommen, aber die Inhalte waren nichts. Für Jesus waren die Formen nicht so wichtig. Er hat auch draußen gepredigt. Und ob das Gebet vor dem Lied oder das Lied vor dem Gebet kam, war für ihn nicht so entscheidend. Das Entscheidende war für ihn die Botschaft. Die Botschaft. Er hat so gepredigt, dass die Menschen tagelang bei ihm gesessen haben und ausgeharrt haben, bis sie kein Essen mehr hatten. Natürlich, Formen sind wichtig. Aber Inhalte müssen immer wichtiger sein. Und die Formen sind nur dafür da, dass die Inhalte auch richtig zur Geltung kommen. Die Formen soll der Inhalt helfen. Und die Inhalte werden auch immer eine gewisse Form auch nach sich bringen. Aber wenn Inhalte verloren gehen, dann sind die Menschen meistens dabei, umso mehr Formen festzuhalten, um das Gebäude irgendwo aufrechtzuerhalten, die äußere Form aufrechtzuerhalten. Und das ist gefährlich. Und Fanatismus haben wir im rechten Graben. Was ist Fanatismus? Fanatismus ist, dass ich Nebensächlichkeiten zum Mittelpunkt mache. Irgendwas, was nicht so wichtig ist, auf einmal darüber ein riesengroßes Streitgespräch anfange und das zum riesengroßen Problem mache. Es gibt viele Nebensächlichkeiten. Und die sind auch wichtig. Ich sage nicht, die braucht man nicht. Die braucht man natürlich. Wir haben eben über das Essen gesprochen. Essen ist wichtig, die richtige Ernährung. Aber wenn ich das Essen zum Evangelium mache, dann wird es ein Problem. Das Evangelium muss im Mittelpunkt bleiben und die Ernährung ist ein Teil des Evangeliums, aber nicht der Mittelpunkt. Deswegen, man muss die Sachen richtig bewerten. Oder ich denke auch die Frage, was heute in der Gemeinschaft diskutiert wird, die Frage um den Heiligen Geist. Ist der Heilige Geist eine Person, ist seine Kraft? Ich denke, wir haben da deutlich eine Stellungnahme unserer Gemeinschaft und aus der Bibel kann man es deutlich erkennen. Aber wenn jetzt jemand sagt, wer glaubt, dass wir in der Dreieinigkeit glauben, der ist abgefallen und betet Götzen an, der macht auf einmal Nebensächlichkeiten zum Hauptpunkt und fängt an hier, ja, das ist Fanatismus. Ich mache mich selbst zum Maßstab für andere. Fanatismus sagt, du musst so glauben, wie ich glaube, wenn du nicht so glaubst, wie ich glaube, dann gehst du verloren. Natürlich, ich muss sicher sein von dem, was ich glaube, natürlich muss ich das. Aber ich darf andere nicht zwingen und Druck ausüben, du musst das so sehen und glauben, wie ich das sehe. Jesus hat den Menschen gesagt, gut, wenn ihr nicht wollt, ist eure freie Entscheidung. Ich darf mich nicht zum Maßstab für andere machen. Und Fanatismus haben wir oftmals Überbetonung der Werke. Im Liberalismus haben wir meistens Überbetonung des Glaubens. Da haben wir manchmal die billige Gnade. Hauptsache du glaubst, alles andere ist egal. Im rechten Graben haben wir manchmal im Fanatismus die Werke überbetont. Manchmal geht es schon in Richtung Werksgerechtigkeit. Ja, wenn du nicht vollkommen wirst, eigener Kraft, dann kannst du nicht gerettet werden. Das ist sicherlich Überbetonung des rechten Grabens, der Werke. Und deswegen müssen wir uns vor beiden Gräben schützen. Und Satan ist es egal, in welchen Graben wir fallen. Und manche, die sagen, der linke Graben, der ist mir so gefährlich und sie wollen sich vom linken Graben fernhalten und tun sie immer mehr fernhalten und merken gar nicht, wie sie auf einmal im rechten Graben landen. Und manche haben im rechten Graben Erfahrungen und sagen, der rechte Graben, was, diese verknorrten und verknöcherten Leute, damit wir nichts zu tun haben und halten sich davon fern und merken nicht, dass wir einmal in den rechten, linken Graben reinfallen. Das heißt, der Mensch ist immer geneigt, in irgendwelche Extreme zu fallen. Wie können wir uns vor den beiden Gräben schützen? Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das lesen, was Gott durch Propheten uns sagt, durch Ellen White. Meine lieben, Ellen White war so ausgeglichen. Sie hat uns vor den Liberalismus gewarnt, sie hat uns gewarnt vor der Gesetzlichkeit. Sie ist so ausgeglichen und so geistlich positiv. Unglaublich. Natürlich, ich kann auch Ellen White lesen und nur so lesen, dass ich meine Meinung da hineinlese und mit Ellen White Zitaten argumentiere, aber nur sie benutze, um meine Dinge durchzudrücken. Das kann ich mit der Bibel genauso machen. Aber ich muss die Bibel so lesen und auch Ellen White so lesen, dass ich frage, Gott, was möchtest du mir jetzt sagen? Gib du mir ein besseres Verständnis, dass du mich korrigieren kannst? Das ist entscheidend. Die persönliche Beziehung zu Gott, sein Wort zu lesen. Nur Gott kann mich verändern. Manchmal ist es auch wichtig, dass man sich mit Geschwistern, denen man vertraut, die ein gutes geistliches Unterscheidungsvermögen haben, sich mit denen austauscht. Und da kann man manchmal auch vor falschen Wegen bewahrt werden. Jawohl. Die beste Medizin, die du der Gemeinde geben kannst, ist nicht das Predigen, sondern Planung für ihre Arbeit. Wenn sie an die Arbeit gebracht würden, vergessen sie die Verzagten bald ihre Verzagtheit, die Schwachen würden stark, die Unwissenden intelligent und alle würden vorbereitet, die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, darzustellen. Ich glaube, das ist auch eines der Geheimnisse, wie ich mich vor dem rechten und linken Graben bewahren kann. Wenn wir nur zu Hause sitzen und uns die Köpfe einschlagen, ich bin überzeugt, meine Lieben, wenn wir darauf warten, bis die Gemeinde rein ist und dann erst Mission machen, dann warten wir bis zur Wiederkunft oder noch darüber hinaus und dann wird nie was passieren. Satan wird immer Gelegenheiten finden, uns zu beschäftigen mit Dingen, die uns von dem wahren Werk abhalten. Es gibt immer genug Streit in der Welt, in der Gemeinde. Deswegen, wenn wir aber an die Arbeit gehen, wenn wir für Unbekehrte wirken, wenn wir missionarisch arbeiten, wenn wir aktiv in der Arbeit sind, dann werden sich manche Probleme von selber lösen. Stellt euch vor, ich habe mit einem Bruder in der Gemeinde Streit und ich bringe einen Interessierten mit, der sitzt jetzt neben mir. Werde ich am Sabbat den Bruder denn verbal runtermachen? Ich würde mich doch hüten, wenn ich Interessierten mitgebracht habe. Der Interessierte soll doch einen guten Eindruck bekommen, oder? Das heißt, ich werde mich automatisch anders verhalten, wenn ich einen eigenen Interessierten in die Gemeinde mitbringe, oder? Von daher, manchmal denke ich, bräuchten wir einfach mehr frisches Blut in der Gemeinde. Und dann würden manche Dinge einfach in unserem Denken sich verändern, wie wir uns untereinander verhalten. Das ist ganz wichtig. Alles, was wir für Christus unternehmen, wird uns selbst zum Segen. Setzen wir unsere Mittel zu seiner Ehre ein, dann gibt er uns noch mehr davon. Suchen wir andere zu gewinnen, für ihn zu gewinnen und bringen dies als Anliegen im Gebet vor ihn, dann ergreift der belebende Einfluss der Gnade Gottes unser Herz und schenkt unserer Liebe den göttlichen Eifer. Unser Glaubensleben wird echter, ernsthafter und ist mehr vom Gebet geprägt. Meine Lieben, die besten Erfahrungen, haben wir gerade in der Spaziergang uns unterhalten, die besten Erfahrungen machen wir, wenn wir missionarisch arbeiten und wenn wir Schulen gründen. Warum? Weil wir da die meisten Gegenwind bekommen, was Satan nicht gefällt. Er möchte nicht, dass Menschen zu Jesus finden. Und wenn wir Schulen gründen, das Gleiche, ja? Das möchte Satan auch nicht. Deswegen machen wir da die Erfahrung, wie Gott hilft, wie Gott überwindet, wie Gott große Erfahrungen uns schenkt. Das ist unglaublich. Das ist schön zu sehen. Die Sichtung. Die Laodicea-Botschaft rüttelt uns auf, umzukehren. Sie sagt, fang an, anders zu denken, anders zu leben. Und dieser Umkehrruf wird uns verändern. Gott lässt uns die freie Wahl. Auch bei Jesus war es damals so. Und es gab viele Menschen, die haben sich für ihn und viele haben sich gegen ihn entschieden. Und das führt zu einer Sichtung. Nicht wir machen die Sichtung, sondern die Botschaft, die Gott uns gibt, die unser Herz aufrüttelt, die bringt die Sichtung. Einige nehmen die Botschaft an, andere verwerfen sie. Und das bringt eine Sichtung mit sich. Deswegen, wenn jemand sagt, dass eine bestimmte Botschaft die Gemeinde polarisiert, das wird ja oftmals als Argument gebracht. Man darf ja bloß nichts sagen, was irgendwo die Menschen erwachen lässt. Denn wenn jemand erwacht, das polarisiert ja. Als Jesus gepredigt hat, waren die Menschen immer alle einmütig für ihn? Ich denke, wir müssen nicht extra provozieren, das ist klar. Aber ich denke, die Botschaft Jesu hat am stärksten zur Entscheidung aufgefordert, zur Sichtung geführt, hat die Menschen vor die Entscheidung gestellt, Ja oder Nein zu sagen. Und je deutlicher diese Botschaft und die Entscheidung vor uns gestellt wird, desto einfacher ist es, sich zu entscheiden. Ellen White sagt, ich fragte mich nach der Bedeutung der Sichtung, die ich gesehen hatte. Da wurde mir gezeigt, dass sie durch das klare Zeugnis des treuen Zeugen an Laodicea hervorgerufen wurde. Das heißt, die Botschaft an Laodicea bringt eine Sichtung nach sich. Dies wird seine Wirkung auf das Herz dessen, der es annimmt, nicht verfehlen und wird ihn dazu führen, den Maßstab hochzusetzen und die klare Wahrheit zu vertreten. Einige werden dieses klare Zeugnis nicht ertragen. Sie werden sich dagegen erheben und dies wird eine Sichtung unter dem Volk Gottes hervorrufen. Wie kommt die Sichtung? Brauchen wir eine Sichtung? Ja, eigentlich ist sie doch nicht gut. Eigentlich wäre es gut, wenn alle erweckt werden und alle positiv mitgehen. Aber es ist nie der Fall, dass alle immer nur sich positiv entscheiden. Und Gott sorgt dafür, dass wenn die Botschaft klar verkündigt wird, die Botschaft an Laodicea, das heißt ein Aufruf zur Veränderung, ein Aufruf zum Wachwerden, dass dann die, die es annehmen, verändert werden. Und wie sieht die Veränderung aus? Sie setzen den Maßstab hoch, sie vertreten die klare Wahrheit, hat eine Wirkung auf ihr Herz, es verändert sich. Und die anderen erheben sich dagegen. Und das scheidet die Menschen. Es geht um die Gemeinde hier. Das heißt, wie reagieren die Treuen auf die Laodicea-Botschaft? Hat eine Wirkung auf ihr Herz, sie setzen die Maßstäbe hoch, sie vertreten die klare Wahrheit. Wie reagieren die Unbußfertigen auf diese Botschaft? Sie erheben sich dagegen und sie wollen es nicht wahrhaben. Bei den 10 Jungfrauen haben wir das auch, dieses Gleichnis. Alle schlafen, alle sind lau. Und dann erwachen sie aber, dann kommt die Erweckung. Und das führt dazu, nach der Erweckung, durch die Laodicea-Botschaft, denke ich, der Ruf, Jesus kommt, macht euch bereit, nur 15 vorbereitet. Das ist die Sichtung. Die Sichtung kommt nach dem Aufwachen. Und meine Lieben, und wenn sie aufgewacht sind, können sie nicht mehr die Seiten wechseln. Nach dem Aufwachen ist es zu spät. Das heißt, die Klugen sind klug geblieben und die Törichten töricht geblieben. Was bedeutet das? Die Entscheidung, wo wir stehen am Ende, ob wir gerettet werden oder nicht gerettet werden, ob wir dabei bleiben oder ausgesichtet werden, die Entscheidung treffen wir jetzt, heute. Heute ist die Zeit der Entscheidung. Wenn die äußere Sichtung kommt, dann wird nur noch offenbar, was wir jetzt schon im Herzen haben. Dann wird keiner mehr sein, der sagt, okay, jetzt tue ich noch schnell die Seite wechseln, das gibt es dann nicht mehr. Nein. Diejenigen, die sich schon durch die Anpassung an die Welt über Jahre lang darauf vorbereitet haben, werden das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Und diejenigen, die durch Treue mit Gott gegangen sind, werden das Siegel Gottes bekommen. Das heißt, wenn dieses Aufwachen kommt, wenn die Sichtung kommt, dann ist es zu spät, die Seiten zu wechseln. Deswegen müssen wir jetzt die Vorbereitung treffen, jetzt das Öl anlegen. Wann hat sich entschieden, wer klug und wer töricht ist? Vorher. Jetzt. Unsere Vorbereitungszeit ist heute. Es wird bald ein zu spät geben. Wir wissen nicht, wie lange noch. Wenn die letzte Trübsalzeit mit Verfolgung da ist, werden viele aufwachen. Wenn das Sonntaggesetz erst kommt, werden viele aufwachen. Aber dann, meine Lieben, dann ist es zu spät. Dann tut sie nur noch zeigen, wo wir stehen. Was haben die klugen und die törichten Jungfrauen gemeinsam? Was unterscheidet sie? Jetzt habe ich zum Schluss meiner Präsentation noch eine Gegenüberstellung gemacht. Zuerst einmal die Gemeinsamkeiten von den Törichten und den Klugen. Gemeinsames, beide haben ein Ja zu Jesus gesagt. Beide haben sich taufen lassen. Beide besuchen den Gottesdienst. Beide beteiligen sich am Gemeindeleben. Beide warten auf Jesu Wiederkunft. Das ist das Gemeinsame. Das heißt, mit anderen Worten, nach außen kann man in der Gemeinde manchmal nicht unterscheiden und kann sagen, du gehörst zu den Klugen, du gehörst zu den Törichten. Kann man nicht. Wir können es nicht ins Herz sehen. Was ist der Unterschied? Ich habe einfach mal ein paar Dinge zusammengestellt. Die Auswahl ist jetzt willkürlich von mir getroffen. Es gibt sicherlich noch mehr Dinge, aber wir müssen uns selber fragen, bei diesen ganzen Dingen, gehöre ich zu den Törichten oder gehöre ich zu den klugen Jungfrauen? Die törichte Jungfrau ist stolz, die kluge ist demütig. Die törichte hat eine Hinwendung zur Welt, die kluge eine Hinwendung zu Jesus. Die törichte Jungfrau hat oft Streit, die kluge Jungfrau ist friedenstiftend. Die törichte Jungfrau hat tägliche Kurzandachten, die kluge Jungfrau nimmt sich täglich Zeit, Jesus zu begegnen in der persönlichen Andacht. Die törichte Jungfrau erlebt keine Charakterveränderung. Die kluge Jungfrau, ihr Charakter wird Jesus immer ähnlicher. Die törichte, Mission ist für sie ein rotes Tuch. Bei der klugen Jungfrau hat ein inneres Brennen, Menschen zu retten, Menschen zu Jesus zu führen. Die törichte Jungfrau setzt Maßstäbe herunter, um Menschen zu gewinnen. Die kluge Jungfrau hat Wirkung auf das Umfeld durch Hochhalten der Maßstäbe. Die törichte Jungfrau versucht, aus eigener Kraft Gott zu gehorchen. Die kluge Jungfrau hält Gottes Gebote durch die Kraft Jesu. Die törichte Jungfrau hat keine Freude im Alltag. Die kluge Jungfrau hat Freude in Jesus im Alltag. Die törichte Jungfrau lässt den Heiligen Geist nicht an sich wirken. Die kluge Jungfrau ist vom Heiligen Geist erfüllt und durch ihn verändert. Die törichte Jungfrau hat keine Zeit zum Studium der Bibel. Die kluge nimmt sich Zeit fürs tägliche Bibelstudium. Die törichte Jungfrau hat keine oder nur selten kleine Erfahrungen. Die kluge Jungfrau macht täglich kleine und auch große Erfahrungen. Die törichte Jungfrau ist bei Schwierigkeiten schnell entmutigt. Die kluge Jungfrau vertraut auch in Schwierigkeiten auf Gott. Die törichte Jungfrau wird stolz, wenn ihr etwas gelungen ist. Die kluge Jungfrau gibt beim Erfolg Gott die Ehre. Die törichte Jungfrau lebt nach ihren eigenen Plänen. Die kluge Jungfrau lebt nach Gottes Plänen. Die törichte Jungfrau dreht sich viel um sich selbst. Die kluge Jungfrau kümmert sich gern um andere. Die törichte Jungfrau will immer mehr haben. Die kluge Jungfrau gibt gerne ab. Die törichte Jungfrau kann Sünde und Charakterfehler nicht überwinden. Die kluge Jungfrau erlebt Siege im Kampf gegen Sünde und Charakterfehler. Die törichte Jungfrau verlässt sich zu sehr auf die Gnade Gottes. Die kluge Jungfrau erkennt neben der Gnade die Wichtigkeit der Heiligung. Die törichte Jungfrau lebt nicht konsequent im Essen, beim Zehnten, Sabbatheiligung. Die kluge Jungfrau ist auch in kleinen Dingen treu, beim Essen, Zehnten und Sabbatheiligung. Die törichte Jungfrau liebt weltliche Musik, weltliche Filme, weltliche Bücher, weltliche Freuden, weltliche Freunde. Die kluge Jungfrau liebt geistliche Musik, geistliche Bücher, geistliche Filme, geistliche Freuden, geistliche Freunde. Die törichte Jungfrau hat nur flüchtige Gebete. Die kluge Jungfrau hat intensives Gebetsleben. Die törichte Jungfrau, Bekehrung war nur ein Lippenbekenntnis. Die kluge Jungfrau hat eine echte Lebensübergabe an Gott vollzogen. Die törichte Jungfrau redet gern hinter dem Rücken anderen. Die kluge Jungfrau redet gern Positives von anderen. Die törichte Jungfrau ist schnell beleidigt. Die kluge ist geduldig. Die törichte will immer Recht haben. Die kluge Jungfrau kann auch nachgeben. Die törichte Jungfrau kann sich nicht entschuldigen. Die kluge Jungfrau sagt gerne, es tut mir leid. Die törichte Jungfrau vergleicht sich gerne mit anderen. Die kluge Jungfrau schaut ständig auf Jesus. Die törichte Jungfrau ist egal, wann Jesus wiederkommt. Die kluge Jungfrau hat eine Sehnsucht zur Wiederkunft Jesu. Die törichte Jungfrau hat keine Heilsgewissheit oder eine falsche. Sie glaubt, sie wäre gerettet, ist aber gar nicht. Die kluge Jungfrau hat echte Heilsgewissheit. Die törichte Jungfrau hält die biblischen Lehren für unwichtig. Die kluge Jungfrau erkennt Jesus in seinen Lehren. Die törichte Jungfrau hat kein Interesse an der biblischen Prophetie. Die kluge Jungfrau studiert gern die biblische Prophetie. Die törichte Jungfrau hält wenig vom Geist der Weissagung. Die kluge Jungfrau schätzt die Aussagen des Geistes der Weissagung. Die törichte Jungfrau verwirft die Laodicea-Botschaft. Die kluge Jungfrau nimmt die Ratschläge Jesu an Laodicea an. Die törichte Jungfrau hat das Lebensprinzip sowohl als auch der goldene Mittelweg, Anpassung. Die kluge Jungfrau, Lebensprinzipien entweder oder, ungeteilte an Hingabe. Die törichte Jungfrau fragt, wie weit kann ich gerade noch gehen, um nicht verloren zu gehen? Die kluge Jungfrau fragt, wie kann ich optimal so leben, wie Jesus es möchte? Die törichte Jungfrau verliert viel Zeit mit erlaubten Dingen. Die kluge Jungfrau hat Zeit für geistliche Dinge. Die törichte Jungfrau versucht, ihre Sünden vor anderen zu verbergen. Die kluge Jungfrau sündigt auch dann nicht, wenn sie alleine ist. Die törichte Jungfrau liebt die Sünde. Die kluge Jungfrau hasst die Sünde. Die törichte Jungfrau hasst die Sünder. Die kluge Jungfrau liebt die Sünder. Die törichte Jungfrau benutzt Notlügen. die kluge Jungfrau bleibt bei der Wahrheit. Aber auch bei Prediger kann man einen Unterschied sehen. Wir haben nicht allzu viele Prediger hier, aber kann man trotzdem mal erwähnen. Die tote Jungfrau predigt Friede und Sicherheit. Ist schon alles in Ordnung. Bleibt nur so, wie ihr seid. Die kluge Jungfrau Prediger hält auch aufrüttelnde Predigten. Die tote Jungfrau predigt das, was die Menschen hören wollen. Die kluge Jungfrau predigt das, was Gottes Wille ist. Die tote Jungfrau predigt nicht über unsere Sonderlehren. Sabbat, Heiligtum, Gericht, Zustand der Toten, Prophetie. Die kluge Jungfrau predigt auch über unsere Sonderlehren, nämlich Sabbat, Heiligtum, Gericht, Zustand der Toten, Prophetie. Meine Lieben, wir müssen uns fragen, wo stehe ich? Auch damals gab es einen Lauheitszustand um der Volk Israel. Sie haben Gott, Yahweh, gedient, sind ihm nachgefolgt, aber haben gleichzeitig auch dem Baal die Ehre erwiesen. Und im 1. Könige 18 haben wir einen Aufruf Elia. Und wir wissen, dass in der letzten Zeit der Geist des Elias wieder kommen wird. Und das ist genau dieser Aufruf, den Elia an die Menschen, an das Volk, an Gottes Volk gerichtet hat. 1. Könige 18, 21. Da sagt Elia zu dem Volk und sprach: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Elia sagt: Wir können nicht auf beiden Seiten hinken. Wenn Gott der Herr ist, dann folgt ihm nach. Ist aber Baal, der folgt ihm nach. Beides geht nicht. Und so ist auch die Laodicea-Botschaft ein Aufruf. Wir können nicht Gott dienen und der Welt. Wenn die Welt dein Gott ist, dann entscheide dich für die Welt. Folge ihr. Ist aber Gott der Herr, dein Gott, dann mach ganz konsequent mit ihm und leb mit ihm. Wie lange hängen wir dir auf beiden Seiten? Und Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Deswegen ist die gleiche Entscheidung, die gleiche Aufruf, dass wir uns Gott ganz hingeben. Jesus liebt uns. Weil er uns liebt, möchte er uns darauf hinweisen, möchte er uns verändern. Jesu Urteil, das er uns ausspucken möchte, ist nicht unabwendbar. Er sagt die Wahrheit, um uns aufzurütteln. Er liebt uns und möchte, dass wir umkehren, dass wir neu anfangen. Deswegen werde Überwinder. Wie kann ich Überwinder werden? Um standhaft zu bleiben, müssen wir täglich lernen, uns von Gott abhängig zu wissen. Wir müssen jeden Morgen niederknien und zugeben, lieber Gott, ich weiß, dass ich auf mich allein gestellt nicht in der Lage bin, den Versuchungen Satans zu widerstehen. Ich weiß, dass ich Jesus und seine Kraft heute für meinen Alltag benötige. Jesus möchte dich und mich dahin führen, dass ich mich weniger auf das verlasse, was ich tun kann, und mehr auf das verlasse, was er tun kann. Er möchte, dass wir weniger Zutrauen in unsere eigene Kraft haben und mehr Zutrauen zu seiner Kraft. Das ist das, worum es geht im geistlichen Leben. Mehr zu lernen, von Jesus zu lernen. Gerechtigkeit durch den Glauben heißt in der Praxis, jeden Tag aufs Neue voll und ganz vertrauen, dass Jesus durch seinen Geist in mir lebt und mich dadurch befähigt, den Versuchungen Satans zu widerstehen. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute muss ich freiwillig mein Vertrauen auf Christus setzen, muss ihm glauben, dass er mir meine Sünden vergibt, muss ihm vertrauen, dass er mir die Kraft schenkt, zu überwinden und für ihn zu leben. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür aufzun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus sehnt sich nach dir. Er hat Verlangen nach dir. Er liebt dich. Er möchte so gern mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte so gern mit dir Zeit verbringen. Er hat sein Leben für dich gegeben, damit du mit ihm in der Ewigkeit sein darfst. Jesus fragt dich ganz persönlich, dass wir ihm die Tür auftun, dass wir die Zeit für ihn haben, dass wir ihm erlauben, unser Leben ganz zu besitzen, jeden Tag. Was hindert dich, ihn heute als Freund in deinem Leben aufzunehmen? Lasst uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Liebe, dass du alles getan hast, um uns zu erlösen. Aber du siehst auch, wie schwach wir manchmal sind, wie lau wir sind, wie wir manchmal auf falsche Wege geraten, dass wir uns auf uns selbst verlassen, aus eigener Kraft leben zu versuchen. Herr Jesus, hilf, dass dein Heiliger Geist in unserem Leben noch stärker wirkt. Hilf, dass wir die Dinge, die deinen Heiligen Geist in unserem Leben blockieren, ausräumen können. Hilf, dass wir Götzen in unserem Leben erkennen können, dass wir sie zur Seite stellen können, dass wir sie überwinden können mit deiner Kraft. Bewahre uns davor, in den rechten oder linken Graben zu fallen. Hilf, dass wir bei dir bleiben. Hilf, dass wir kluge Jungfrauen sind, die gerne mit dir leben, die Freude daran haben, für dich zu zeugen, dass wir ein brennendes Herzen haben und bekommen, was nur du und dein Heiliger Geist in uns anzünden und am Leben erhalten kann. Herr Jesus, wir bitten dich, dass wir auch einen Missionseifer bekommen, dass wir einen inneren Drang haben, Menschen zu dir zu führen. Und Herr Jesus, wir bitten dich vor allen Dingen, dass du uns festhältst, dass wir dir treu bleiben, egal was kommt, auch in der Endzeit. Und dass wir auf dem Weg bleiben, mit dir verbunden. Und wir freuen uns darauf, wenn wir dann dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Wenn wir in dein Angesicht schauen dürfen und wenn du zu uns sagen wirst, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, er erbt das Reich. Herr Jesus, darauf warten wir und darauf freuen wir uns. Komm doch bald. So segne du uns und bleibe bei uns. In Jesu Namen. Amen. Amen.